Also vielleicht kann man nur sagen, wir werden alle sterben und deswegen sollten wir uns vielleicht, während wir leben, damit auseinandersetzen, wie das dann passieren wird.
Das sagte vor einigen Jahren in einem Interview mit mir ein Mensch, der damals als Sargträger in Berlin gearbeitet hat. Wir werden alle sterben, das ist wohl unvermeidlich und er findet es wichtig, sich im Leben schon damit zu befassen, wie das aussehen soll. Aktuell, morgen kommt die neue, eine Jungle World, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Wie gehen wir mit dem Tod um? Und die Titelstory sozusagen, den Leitartikel, den hat Andreas Blechschmidt geschrieben. Andreas Blechschmidt, der ist unseren Hörerinnen und Hörern vor allem wahrscheinlich eher deswegen bekannt, weil er auch Sprecher der Roten Flora ist. Heute spreche ich aber mit ihm, weil er auch beruflich im Bestattungsunternehmen unterwegs ist und eben ich auf diesen Artikel aufmerksam wurde, der letztlich an uns alle appelliert, dass wir eben uns damit beschäftigen sollten, wie unser Abtreten gestaltet wird. Und ich begrüße jetzt erstmal Andreas herzlich am Telefon. Hallo.
Hallo, Anna.
Ja, wenn ich dich mal oder deinen Artikel, die letzten Zeilen mit einer kurzen Auslassung zitieren darf, da schreibst du, wenn man sterben möchte, wie man gelebt hat, dann sollte man auch regeln, was nach dem eigenen Tod passieren soll. Und dann später als letzten Satz, emanzipatorische Vorstellungen für das Leben sollten auch den Tod mit in den Blick nehmen. Mal ganz blauäugig gefragt, was bedeutet das für dich?
Das hat natürlich mehrere Perspektiven. Die eine Perspektive ist die, dass wenn ich sterbe, ich vielleicht es denen, die zurückbleiben, Freunden, Familie, eine Chance gebe, eine angemessene Verarbeitung dieses Todes zu ermöglichen. Das heißt, ich kann bestimmte Dinge schon für den Fall meines Todes einfach regeln, indem ich zum Beispiel kläre, wer soll sich eigentlich nach meinem Tod um die ganzen Formalitäten kümmern, weil das eben nach dem deutschen Bestattungsrecht zunächst einmal vor allen Dingen an die Familie gebunden ist. Wenn ich aber vielleicht eher mein soziales Leben in einem Freundeskreis lebe und gar nicht mehr so einen engen Kontakt zur Familie habe, kann ja auch das Bedürfnis bestehen, dass die letztlich dann auch sich nach meinem Tod um die Organisation einer Abschiednahme, einer Trauerfeier organisieren können. Das können sie aber nur, wenn sie bevollmächtigt sind, weil sonst müssten sie zumindest möglicherweise mit der Familie in einen Prozess treten, ob die denn dieses sogenannte Bestattungsrecht eben auch an den Freundeskreis abtreten. Das ist sicherlich unproblematisch, wenn es da ein gutes Verhältnis gibt, aber es gibt ja manchmal auch konflikthafte Situationen. Manchmal entscheidet man sich auch mit seiner Ursprungsfamilie auch zu brechen und dann wird es natürlich schwierig, wenn die Familie dann letztlich Dinge regeln soll, die eigentlich lieber meine Freunde, mein enges soziales Umfeld regeln soll. Das ist so der eine Blick für die Frage, man sollte eben sich auch im Leben mit dem Tod beschäftigen. Und der andere Punkt ist aber auch, dass die Menschen, die um einen Toten trauern, natürlich eigentlich auch einen ganz wichtigen Prozess des Begreifens, der Abschiednahme organisieren müssen, sich dem stellen müssen. Und auch da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, so was für Bedürfnisse habe ich eigentlich, welche Möglichkeiten habe ich auch, eventuell sogar auch welche Rechte habe ich auch. Und auch da haben sich eigentlich die wenigsten Menschen mit auseinandergesetzt, weil sich eben dann doch viele vielleicht auch für unsterblich halten und immer denken, ach, mit dem Tod muss ich mich nicht auseinandersetzen, ich bin ja noch jung und das ist etwas, was nur alte Menschen betrifft, aber die Realität ist eben auch eine andere. Unfall, Krankheit kann jeden treffen und dann ist meine Erfahrung, sind doch sehr, sehr viele Menschen völlig überfordert und es zeigt sich eben auch, haben eigentlich überhaupt keinen Begriff, was zu tun ist.
Deine Erfahrung, die kommt ja vor allem eben durch deine Berufspraxis, du bist Bestatter. Vielleicht kannst du ganz einfach uns erstmal erklären, was denn dieser Job eines Bestatters beinhaltet, also mit welchen Aufgaben bist du dann betraut?
Zunächst einmal ist es natürlich die Totenfürsorge, das heißt Bestatter sind dafür verantwortlich, wenn jemand in einem Krankenhaus verstorben ist oder in einem Heim verstorben ist oder in einem Hospiz verstorben ist, zunächst einmal den Verstorbenen zu überführen, dann sich um die Totenfürsorge zu kümmern und alle Formalitäten zu regeln, die eben nötig sind, um jemanden dann schließlich auch beizusetzen, zu bestatten. Das kann eine Erdbeisetzung sein, das kann nach einer Einäscherung eine Urnenbeisetzung sein, das kann aber eben auch eine Seebestattung sein, diese sehr formalen Dinge auf den Weg zu bringen. Und dann ist natürlich ein, sage ich mal, Kerngeschäft mit den Zugehörigen oder Angehörigen des Verstorbenen eben gemeinsam, das ist jedenfalls ein wichtiger Ansatzpunkt des Trostwerks hier in Hamburg, in dem ich arbeite, gemeinsam mit den Menschen, die jemanden verloren haben, zu fragen, was braucht es eigentlich, ein Abschied vielleicht auch, möchte man sich vielleicht an der Totenfürsorge aktiv beteiligen, soll der Verstorbene, die Verstorbene vielleicht nochmal irgendwo hingebracht werden, dass man sich an einem Ort, wo sie gearbeitet, gewirkt hat, sich nochmal eine Abschiednahme möglich ist, wie soll eigentlich eine Trauerfeier aussehen, das sind alles Fragen, die Bestatter zu regeln haben und wo wir aber oder wo ich als Teil des Trostwerks hier in Hamburg ganz großen Wert darauf legen, dass das eben ein Prozess ist, der offen gestaltet ist, an dem der Freundeskreis, die Familie eben auch teilhaben kann und den auch aktiv mitgestalten kann.
Du hast jetzt eben die Angehörigen, die Hinterbliebenen vor allem genannt und vorhin auch schon so einen gesellschaftlichen Wandel zumindest angedeutet, nämlich du hast gesprochen davon, dass heutzutage viele in Wahlfamilien leben, sprich eben gar nicht mehr so sehr gebunden sind an Mutter, Vater, Geschwister, Cousins, Cousinen, die quasi leiblich mit einem verwandt sind, sondern dass man eben oft sich auch seinen Freundeskreis als eigentliche Familie wählt und das dann auch wirklich die Lebenspraxis bedeutet. Das bedeutet ja dann auch beim Abschied, wenn jemand stirbt, dass die sehr nah dran sind. Jetzt kann man auch in der Gesellschaft feststellen, dass sich so in den letzten, sagen wir mal 50 Jahre, würde ich gerne in den Blick nehmen, sich auch in ganz vielen anderen Bereichen was gewandelt haben, die auch ein bisschen weggehen von der Familie, die die Fürsorge hat. Ich blicke da zum Beispiel auf die Hospiz oder die Palliativmedizin, ne, die eben in den letzten 50 Jahren sich geändert hat, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob da entstanden, aber zumindest sprichst du oder schreibst du in dem Artikel, dass sich da einiges getan hat. Kannst du da skizzieren, was sich da in der Hinsicht eben die letzten 50 Jahre entwickelt hat, bloß um so einen Eindruck zu bekommen, was für einen Stellenwert Institutionen in diesem Abschieds- und Bestattungsprozess eigentlich haben?
Also es ist ja schon eingangs formuliert worden, wenn etwas im Leben sicher ist, dann ist es der eigene Tod. Und deswegen gehört eben auch, das mag jetzt ein bisschen nach so einem Küchenhandtuchspruch klingen, gehört eben der Tod auch ins Leben und auch in die Gesellschaft. Und historisch muss man sagen, hat der Tod natürlich in der Vergangenheit eine viel größere Rolle im Leben der Menschen gespielt. Zum einen eben einfach, weil in ländlicheren strukturierten Gebieten eben einfach Tod viel präsenter war. Da gab es eine gemeinsame Totenwäsche, da gab es eine Totenwache und das ist natürlich mit der Urbanisierung auch zunehmend in einen anderen Fokus gerückt. Und dann gibt es aber zumindest jetzt hier in der Bundesrepublik oder vielleicht auch in Westeuropa insgesamt, also Tod durch Krankheit ist durch die Fortschritte in der Medizin eben doch auf eine Art eher ein Ausnahmefall gewesen. Also wenn man die Biografie von Johann Sebastian Bach liest, der hat viele, viele Kinder mit seiner Frau gehabt, aber nur die wenigsten haben überhaupt das Erwachsenenalter erreicht. Das heißt, historisch war eben Tod auch viel mehr Teil der Familienbiografie und des eigenen Erlebens, natürlich auch durch die Kriege. Das gibt es auf eine Art ja zum Glück viel weniger. Das bedeutet aber eben auch, dass Tod als Lebenserfahrung so ein bisschen aus dem Alltag verbannt worden ist. Es sind vor allen Dingen eben alte Menschen, die sterben. Und Menschen, die in jüngeren Jahren sind, das sind eben dann Ausnahmeerfahrungen, die dann immer nur erstmal den Kreis der unmittelbar Betroffenen betreffen und wo viele eben dann auch durch diese Abwesenheit, diese Erfahrung von Sterben, aber eben auch des Umgangs mit Tod, sich da auch entfremdet haben, um dann Umgang damit zu finden. Und es ist ja wirklich so, dass viele beim, sage ich mal, halbwegs normalen Erleben eigentlich das erste Mal mit ihren toten Eltern irgendwann zu tun haben im Erwachsenenalter oder vielleicht nochmal als kleine Kinder erlebt haben, wenn die Großeltern gestorben sind, aber auch da die Tendenz oft war, dass Kinder da so ein bisschen außen vor gehalten worden sind. Und institutionell muss man sagen, dass eben in Krankenhäusern eigentlich Tod immer nicht wirklich vorgekommen ist. Es geht immer, in Therapien geht es immer um gesund werden, um Kampf gegen Krankheiten. Und da wird oder wurde in der Vergangenheit Tod dann auch auf eine Art als eine Niederlage wahrgenommen. Und er war vor allen Dingen auch nicht im Selbstbild, im Selbstverständnis dieser Institutionen wie Krankenhäuser, aber auch selbst in Pflegeheimen nicht wirklich verankert. Also da sind Sterbende dann teilweise wirklich in Räume abgeschoben worden, die wurden sich selbst überlassen und sind wirklich aus dem Fokus gerückt. Und in diesem Bereich hat sich eben durch die Hospizbewegung, durch Angebote der sogenannten palliativen Pflege, aber eben auch in Krankenhäusern selber sehr viel gewandelt, dass eben doch zunehmend man auch gemerkt hat, nein, auch ein sterbender Mensch, dem gehört unsere pflegerische Aufmerksamkeit und der braucht auch eine gute Betreuung. Diese ganze Diskussion eben auch um eine Verbesserung von Schmerztherapien gerade am Lebensende führen eben auch dazu, dass das Berufsbild der Palliative Care Zusatzqualifikation entwickelt worden ist. Und das sind eben Entwicklungen, die auch institutionell was verändert haben und wo die Menschen eben jetzt auch zunehmend, insbesondere auch durch den Hospizen, die Möglichkeit haben, auch schon vor dem Sterben sich mit Sterblichkeit, mit dem Tod auch eines nahen Menschen, dem nahen, dem Tod auseinandersetzen zu können. Und das ist eine gute Entwicklung aus meiner Sicht.
Hm. Ja, du hast jetzt schon einige Bewegungen sozusagen angesprochen, gesellschaftlich, aber auch eben in eurem Gewerbe dann und auch im Hinblick auf Trauern. Also quasi, wenn wir uns die Hinterbliebenen angucken, die Abschied nehmen müssen. Auch in diesem Hinblick passieren Veränderungen. Auch im Bereich der Trauer findet man zunehmend, so ist deinem Artikel zu entnehmen, Ratgeber und Institutionen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen und die Wichtigkeit des Trauerprozesses in den Vordergrund stellen. Und da wurde ich beim Lesen ein bisschen stutzig, weil ich dachte, das steht ja diametral zu den Anforderungen, die im Neoliberalismus eigentlich an das Individuum gestellt werden. Ich dachte da zum Beispiel an den DSM-5, also die aktuelle Ausgabe des Diagnostischen Handbuch für psychische Störungen. Dem zu entnehmen ist, dass jemand, der länger als 14 Tage zum Trauern braucht, bereits schon ein psychisches Problem hat. Jetzt bekommst du als Bestatter die Leute hautnah mit und bekommst Trauernde mit. Wie bekommt ihr diesen Widerspruch mit zwischen einerseits dem Bedürfnis und der Notwendigkeit zu trauern und andererseits aber den Anforderungen von außen, mit denen die Trauernden konfrontiert sind?
Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Wir haben zum Beispiel die Tendenz, dass Menschen, die zu uns kommen und von uns begleitet werden, oft fragen, ja, können wir denn die Beratungstermine, also ich kann eigentlich erst so um 17 Uhr oder können wir das ganz früh morgens machen, weil ich muss ja auch noch zur Arbeit. Und wo wir schon auch ermutigen und sagen, also ne, da ist ein naher Mensch gestorben und es braucht auch Zeit, um das zu begreifen. Und da darf man sich auch im Wortsinn eine Auszeit nehmen. Und da müssen wir die Menschen auch immer wieder zu ermutigen, sich das auch zu trauen. Aber es ist natürlich wirklich absolut bizarr. Also diese Klassifizierung, dass also eine Trauer, die länger als 14 Tage dauert, schon als möglicherweise behandlungsbedürftig oder pathologisch klassifiziert ist, also die kannte ich tatsächlich selber noch gar nicht. Und das finde ich wirklich absolut erschreckend, weil das kann man mal auf jeden Fall sagen. Erstens, Trauer an sich ist eben kein pathologischer, behandlungsbedürftiger Prozess ganz grundsätzlich, sondern der ist natürlich und vor allen Dingen ist individuell. Und es gibt Menschen, die eine Art zu trauern haben, wo man in der Außenwahrnehmung das Gefühl hat, Mensch, das hat er gut verarbeitet und da ist er ja gut drüber hinweggekommen, der aber trotzdem oder die ihr ganzes Leben aber doch mit einer Trauer auch weiterlebt. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die ein Bedürfnis nach einem sehr intensiven Trauerprozess haben, der sich auch über eine sehr lange Spanne ziehen kann und die auch dort Unterstützung durch Rituale brauchen und die sich sicherlich nicht mit Wochenfrist bemessen lassen. Insofern ist das tatsächlich ein Bewusstsein, das bei vielen Menschen in dem Sinne nicht besteht. Und da muss ich allerdings auch sagen, müsste man sich tatsächlich auf bestimmte auch traditionelle Formen des Trauerns, die jetzt teilweise auch kirchlich bestimmt sind, aber durchaus besinnen, weil zum Beispiel ist in der katholischen Kirche zwar religiös gebunden, aber durchaus eine Form von Trauerkultur und Bearbeitung gibt. Also dass zum Beispiel regelmäßig dann für den Tod eine Messe gelesen wurde, zumindest in der Vergangenheit, und nach einem Jahr nochmal ein explizites Gedenken stattfindet zur Wiederkehr des ersten Todestages. Und ich würde sagen, aus trauertheoretischer Sicht sind das eigentlich sehr hilfreiche Möglichkeiten gewesen, dass man diese Trauer auch in seinen Alltag integriert, dass die Trauer um einen toten Menschen einen auch im Alltag begleiten kann, ohne dass das eben dazu führen muss, dass man sein Leben nicht auch weiterleben kann. Und das ist das, wo wir als Trostwerk zumindest versuchen. Wir stehen ja auch an dem Anfang eines Prozesses des Trauerns. Wir versuchen durch unsere Arbeit möglichst gute Bedingungen dafür zu schaffen, dass die Menschen diesen Tod erstmal begreifen können, dass sie ihn zumindest vorläufig auch annehmen können und eine Basis haben, aus diesem ersten, auch schockartigen Moment heraus Möglichkeiten und Ideen zu bekommen, wie es möglich ist, mit diesem Tod auch weiterzuleben und die Erinnerung an den toten Menschen auch in das weitere eigene Leben auch zu integrieren. Und man kann durchaus auch sagen, dass es Menschen gibt, die einfach ihr ganzes restliches Leben um einen ihnen nahen Menschen trauern. Aber diese Trauer sollte sich natürlich eben auch verändern. Aber es ist durchaus kein schlechtes Zeichen, dass einen diese Trauer für den Rest seines Lebens begleitet. Es ist sicherlich natürlich dann problematisch, wenn es die Menschen daran hindert, in ihr altes Leben unter diesen neuen Vorzeichen einen toten Menschen mit in dieses alte Leben zurückzunehmen, wenn sie da Probleme haben, dieses Leben zu leben, weil sie einfach durch die Trauer nicht mehr in der Lage sind, so mit der alten Aktivität weiterzugehen, dann ist es natürlich sicherlich auch eine Frage, ob man sich irgendwann professionelle Hilfe holen sollte. Aber ganz grundsätzlich, um es nochmal deutlich zu sagen, Trauer ist ein ganz normaler Prozess. Trauer ist aber auch ein individueller Prozess. Menschen trauern sehr, sehr unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit eben dem Raum zu geben, das, denke ich, ist ein ganz wichtiges Moment.
Nun kommen ja die Menschen zum Trostwerk, also zu eurem Bestattungsunternehmen, dann, wenn sie jemanden verloren haben. Und das hast du eingangs beschrieben, kriegen dann manchmal das erste Mal mit, dass sie vielleicht gar nicht berechtigt sind, Entscheidungen für einen Verstorbenen oder die Verstorbene zu treffen. Du schreibst auch in deinem Artikel eben von einer immensen Wissenslücke, was diese Vorgänge angeht, einfach weil sich eben Leute zu ihren Lebzeiten nicht drum kümmern. Jetzt mal abgesehen davon, dass man den Leuten raten kann, sich auf den Weg zu machen, manche Leute, denen hilft es auch sozusagen Adressaten genannt zu bekommen. Kannst du abschließend einen Rat aussprechen, wie man, auch wenn es eine individuelle Sache ist, aber trotzdem, wie man vielleicht diese für viele als abstoßend irgendwie empfundene Thematik rangehen kann?
Also es ist tatsächlich so, dass es ja, ich habe Hamburg im Kopf, aber ich denke, dass ich da aber auch von bundesweit im Trend reden kann, dass eigentlich in vielen Städten in diesem Bereich sehr viel bewegt. Es gibt zum Beispiel sogenannte Death-Cafés, also Toten-Cafés, wo Menschen zusammenkommen, die sich genau mit verschiedenen Aspekten von Trauer, Tod und Sterben, und zwar unabhängig von einem konkreten Todesfall, sich treffen und sich darüber austauschen. Und ich glaube, dass wenn man dann wirklich mal die Google-Maschine, die berühmte, anschmeißt und ein paar Begriffe eingibt, dass man eigentlich immer auf Angebote treffen wird, wo man sagen kann, okay, da gibt es Menschen, die kennen sich aus, die haben professionelles Wissen und die kann ich ansprechen, oder da gibt es Beratungsangebote. Wir vom Trostwerk hier in Hamburg zum Beispiel werden auch oft angesprochen von Menschen, die sagen, ich bin gerade dabei, mich damit zu beschäftigen. Ich habe jetzt einen Todesfall erlebt und habe gemerkt, ich brauche da irgendwie Orientierung. Und dann machen wir da zum Beispiel auch unverbindliche Beratungstermine. Und ich glaube, dass das sicherlich auch viele andere Kollegen und Kolleginnen anbieten grundsätzlich. Also ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen recherchieren. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es eigentlich überall die Möglichkeit gibt, wenn man das Gefühl hat, so, ich habe da Bedarf, mich damit mal auseinanderzusetzen, dass man da auf Gleiche. Und wenn man vielleicht tatsächlich auch selber sagt, okay, ich gründe eine Interessensgruppe, vielleicht haben andere Lust, mit mir zusammen sich darum zu kümmern. Man sollte einfach im Freundinnen- oder Freundeskreis vielleicht einfach anfangen und andere fragen, sag mal, hast du eigentlich dir schon mal überlegt, was du nach deinem Tod willst? Und einfach anzufangen, sich im Freundeskreis mal zu so einem Abend zu verabreden und daraus vielleicht auch dann gemeinsam zu überlegen, okay, lass uns doch mal zusammen gucken, wie geht das eigentlich und wollen wir vielleicht mal was regeln?